Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Wir wollen beten. O Herr, du lässt uns jetzt deinen Namen, Jesus, verkündigen. Diesen Namen, in dem alles Heil beschlossen ist. O gib, dass wir ihn anrufen lernen in der schönen, hellen Zeit der Gnade. O vergib uns, Herr, dass dein Name so wenig im Mittelpunkt unseres Lebens stand. Dass wir so oft vergaßen, dass du da bist. Vergib uns, dass Fleisch und Blut und Vernunft uns regierten. Herr, wir legen alle unsere Schuld unter dein Kreuz. Auch alle Unruhe und Sorge, große und kleine Dinge legen wir unter dein Kreuz, Herr. Nimm du alles hin und gib uns deinen Frieden. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Ganz, o Gott, zum Tempel ein, mein Herz hier in der Zeit, und lass es deine Wohnung sein in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Im 17. Propheten des Jeremia heißt es, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Und hält Fleisch für seine Stärke und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie die Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern wird bleiben in der Dürre, in der Wüste, in einem unfruchtbaren Lande. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und des Zuversicht doch Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Denn obgleich eine Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und sorgt nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen zu besprechen die Geschichte von dem Kämmerer aus dem Mohrenland, von dem Mann aus Äthiopien, der überall Gott sucht und nun in seinem Reisewagen sitzt. Und dann hat der Philippus sich zu ihm gesetzt. Der Inhalt der Schrift aber, die er las, war dieser. Ja, ich weiß, wir haben schon mal drüber gepredigt. Ich muss da ein bisschen stehen bleiben bei. Der Inhalt der Schrift war dieser. Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und still wie ein Lamm vor seinem Scherer. So hat er nicht aufgetan seinen Mund. Wer wird seines Lebens länger ausreden? Da antwortet der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, das ist nur der Text für heute, ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von ihm selber? Und oder von jemand anders. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Einer der großen griechischen Philosophen, ich glaube es war Sokrates, aber ich kann mich nicht überbürgen, ich war nicht dabei, also einer dieser großen griechischen Philosophen, soll gesagt haben, das Fragen ist der Anfang aller Philosophie. Ja, der Anfang alles Denkens überhaupt. Wenn ein Mensch fragt, dann kann man alle Hoffnung für sein Gehirn haben. Eine Kuh fragt nichts. Ein denkender Mensch, der fragt. Wenn ein kleines Kind anfängt, nicht zu leben, das Gehirn sich entwickelt, dann überfällt es seine Mutter und seinen Vater mit unendlichen Fragen. Nicht? Sind ja hier viele Eltern kleiner Kinder, die sind geplagte Leute, die wissen davon. Und wenn das nun ein törichter Vater ist, und es gibt so viele von der Sorte, die Mütter klammer ich da aus, wenn es nun ein törichter Vater ist, dann sagt er, ärgerlich, nun frag mich doch nicht so viel. Und so sorgt es dafür, dass sein Kind bestimmt nie Philosophie treibt, auch nicht ans Denken kommt. Ne? Frag nicht so viel. Ich bin sehr froh, dass unser himmlischer Vater nicht so töricht ist. Unser himmlischer Vater hat es sehr gern, wenn Menschen fragen. Und es wird in der Bibel viel gefragt. Was soll ich tun, dass ich selig werde, fragt der Kämmerer aus dem Mohrenland. Und an Pfingsten fragen die Leute, ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir tun? Im Psalm heißt, Herr, warum antwortest du mir nicht? Wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir gehen? Es wird in der Bibel viel gebracht. Gott hat nicht mit Kühen, sondern mit Menschen zu tun, die fragen. Allerdings, meine Freunde, müssen wir uns klar machen, dass wir auf manche Fragen, die wir an Gott stellen, nicht sofort eine Antwort bekommen. Wenn wir zum Beispiel fragen, warum führst du mich so wunderlich? Oder warum tust du dies und jenes? Dann kriegen wir nicht gleich eine Antwort. Als doch Herr Jesus, ich hoffe, Sie kennen die Geschichte, vor dem Leiden seinen Jüngern die Füße wusch, da kam er zum Petrus und da sagt der Petrus ärgerlich, was soll denn das? Und da sagt Jesus, was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst aber hernach erfahren. Hernach werden sich einmal im Licht alle Rätsel Gottes lösen. Nun, meine Freunde, in unserer Geschichte kommt auch ein kluger und bedeutender Mann vor, der fragt. Ich darf den Text nochmal lesen. Der Kämmerer antwortet dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von ihm selber oder von jemand anders? Ein Mann fragt. Ein Mann stellt entscheidende Fragen. Das will ich als Überschrift über diesen Text und Predigt schreiben. Ein Mann stellt entscheidende Fragen. Sie sagen aber nur eine. Nein, nein, es waren mehrere. Ein Mann stellt entscheidende Fragen. Wie üblich drei, nicht? Damit sie durchschauen. Erste Frage. Von wem handelt eigentlich die Bibel? Ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Das ist die Frage, von wem redet eigentlich die Bibel? Sehen Sie, ich muss, glaube ich, für solche, die nicht regelmäßig hier sein konnten oder die zu Besuch sind, die Geschichte kurz nochmal erzählen. Die wird erzählt von einem hohen Beamten in dem Äthiopierreich, das damals heute Abessinien, Sudan und alles Mögliche umfasste und das von einer Königin Kandace regiert wurde. Die hatten also erbliche Monarchie, aber für die Frauen, nicht für Königin. Das war beinahe wie in Holland, nicht? Und dieser Mann war sicher in seinem heidnischen Vaterland der Schrecken aller Priester. Denn er hat sie bedrängt mit einer Unmenge Fragen. Der Mann wollte die Wahrheit wissen und Frieden finden. Und da hat er diese Priester bestimmt mit seinen Fragen bedrängt. Und die Kerle konnten ihm nicht antworten. Und da war er enttäuscht und da hat er sich aufgemacht nach Jerusalem. Da hat er gehört, in Jerusalem, da gibt's einen Tempel des einen lebendigen Gottes. Da ließen sie ihn nun nicht rein, aus mancherlei Gründen, weil er farbiger war und weil er Eunuch war. Aber ich denke, wenn dieser Mann schon mal 2000 Kilometer ohne Flugzeug, Auto und Eisenbahn gereist war, dann wird er nicht einfach so vor der Kirchtür stehen geblieben. Ich glaube, der wurde nun in Jerusalem der Schrecken aller Pastoren dort, die er mit seinen Fragen verfolgt hat. Wie findet man Frieden mit Gott? Wo ist denn Gott? Ich möchte ihn sehen. Ich kann nicht ernst so eure Reden hören. Er hat also die Leute da mit seinen Fragen verfolgt und sie konnten ihm auch nicht antworten. Und da ging er auch da enttäuscht weg, hat sich noch ein Stück der Bibel gekauft, den Propheten Jesaja. Denken Sie, das wurde damals alles mit der Hand geschrieben, nicht? Und reist nun nach Hause und liest dieses Prophetenbuch. Und da hat er sich unterwegs den schlichten Jesus-Jünger Philippus aufgelesen. Ein Anhalter, der an der Straße stand, hat er so aufgepickt, nicht? War ja Platz im Wagen, war allein. Aber der war gar kein richtiger Anhalter, dieser Philippus, so. Den hatte doch Herr dahin geführt, wie wir gehört haben. Und nun fängt der Kämmerer wieder an zu fragen. Er überfällt den Philippus mit seinen Fragen. Und nun geht's herrlich zu. Diesmal ist er nicht an einen hilflosen Religionspriester geraten. Oder an Kultprediger, der selber nichts vom Heil Gottes weiß. Die Welt wimmelt ja von so Typen nicht. Sondern er ist geraten an einen Mann, der das Heil Gottes kennt. Das Heil Gottes am eigenen Gewissen erfahren hat und voll des Heiligen Geistes ist. Ein Knecht Jesu Christi, der kann ihm diesmal antworten. Jetzt fragt er nicht mehr vergeblich, dieser Kämmerer. Meine lieben Freunde, wir wollen die beiden ein bisschen belauschen. Sehen Sie, es steht hier, der Kämmerer antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet? Das heißt, wenn hier steht, er antwortet, dann heißt das, es ist da schon ein kleines Gespräch vorausgegangen, nicht? Das wird uns nicht erzählt. Und ich glaube, es ist mir schon erlaubt, bei meiner blühenden Fantasie, dieses Gespräch so ein bisschen zu rekonstruieren, nicht? Ich kann mir vorstellen, dass der Philippus eingestiegen ist in den Wagen. Der Philippus hat nämlich den Mann angesprochen, verstehst du auch, was du liest? Und da sagt dieser vornehme Äthiopier, höre, du kennst also dieses Buch hier, aber gewiss, sagt der Philippus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, sagt der Kämmerer, verstehst du's denn auch? Oh ja, sagt er, Philippus, denn der Geist Gottes gibt uns Licht, dass wir sein Wort verstehen können. Da sagt der Kämmerer wunderlich, ich verstehe gar nichts. Hör doch mal, was ich eben gelesen habe. Er ist wie ein Lamm zur Schlachtung geführt. Er hat seinen Mund nicht aufgetan. Wer will seines Lebenslänge ausreden? Ah, sagt der Philippus, das ist ja aus dem wundervollen Kapitel Jesaja 53. Mann, da bist du aber ans Richtige geraten. Da stehen noch ganz andere herrliche Sachen. Lies mal, was hier steht. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Oder hier, der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Oder da, durch seine Wunden sind wir geheilt. Und da unterbricht ihn der Kämmerer, geradezu gequält, und sagt, er, ich bitte dich, von wem spricht denn der Prophet? Von sich selber oder von einem anderen? Da ist die Frage. Die Frage, um die es geht. Von wem sprechen die Propheten? Von wem sprechen die Apostel? Von wem handelt die Bibel? Meine Freunde, handelt die Bibel auch nur vom Menschen? Handelt sie auch nur vom religiösen Menschen? Vom guten Menschen, vom bösen Menschen, vom mächtigen Menschen? Sehen Sie, jedes Jahr ist im September in Frankfurt die große Buchmesse. Und da werden unendlich viele Neuerscheinungen vorgelegt. Sie glauben nicht, was an Büchern produziert wird in Deutschland, nicht? Und dieses unübersehbare Meer von Büchern, das handelt von Menschen, von seinen Erfindungen, von seinen Ideen, von seinem Zorn, von seinen Triebnöten. Da handelt etwa die Hälfte der ganzen Literatur von nicht. Von seinen sexuellen Nöten, von seinen Ehenöten, immer vom Menschen. Sagt der Kämmerer, spricht der Prophet hier von sich? Handelt dieses Buch der Bibel auch vom Menschen? Und da tat Philippus den Mund auf. Da kann er ihm antworten. Nein, sagt er. Dieses Buch handelt Gott sei Dank nicht vom Menschen. Es gehört nicht hinein in die riesige Produktion religiöser Literatur, sondern es handelt vom lebendigen, wirklichen Gott, der hereinbricht in diese Welt in seinem Sohne Jesus. Dieses Buch handelt von dem geoffenbarten Gott, Jesus. Jesus! Von vorn bis hinten handelt dieses Buch von Jesus. Das fängt gleich vorne an, wo Gott dem gefallenen Adam sagt, dass einer komme einmal, der der Schlange den Kopf zertrete. Und endlich die Offenbarung, wo die himmlischen Heerscharen niederfallen vor dem Lamm, das er wirklich. Von Jesus, vom Heiland, vom Erlöser handelt dieses Buch. Gott sei Dank mal. Nicht Menschengeschwätz, sondern von Jesus. Und sehen Sie, darum ist die Bibel so unsagbar erquickend. So unsagbar erquickend. Haben Sie nicht auch schon gemerkt, wenn Sie Zeitung gelesen hatten und raffen sich auf und schlagen die Bibel auf? Auf einmal kriegt man Luft. Darum ist die Bibel frische Luft für Erstickende. Darum ist sie Brot für Hungrige, Wasser für Verdurstende, Medizin für Kranke. Darum ist sie Weisheit für Törichte, Kraft für Schwache, Wahrheit für solche, die Wahrheit suchen, Gottes Stimme für solche, die Menschengeschwätz leid sind bis hierher. Und wer ist denn eigentlich nicht? Ich kann sie nicht mehr hören, von Washington bis Moskau, dieses ewige Menschengeschrei. Philosophien, die keinen Menschen trösten können, Politik, die keinen Menschen trösten kann. Wer Gottes Stimme im Menschengeschrei hören will, Jesus Stimme, Hirtenstimme, das ist dir. Wovon handelt die Bibel? Von Jesus. Und ich wünschte uns, wir würden Leute wie die in Berea, von denen erzählt die Bibel, sie forschten täglich in der Schrift. Sie forschten täglich.
allerhand. Aber dazu, ich wünsche Ihnen, Volk der Reformation, die jede Reformationsfest singen, das Wort, die sollen lassen stehen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie täglich in der Schrift kommen. Mir sagt nur jemand, da müsst ihr verrückt werden. Sag ich, nein, Sie sind verrückt. Sie würden endlich normal werden, wenn Sie täglich in der Schrift kommen. Fangen Sie im Johannesevangelium an, dann Lukasevangelium und so weiter. Aber dann müssen wir weiterkommen. Wir hatten gesagt, ein Mann stellt entscheidende Fragen. Von wem handelt die Bibel? Die zweite Frage ist schon schwieriger. Gibt es den ganz anderen? Ich will das erklären. Gibt es den ganz anderen? Sehen Sie, der Kämmerer sitzt da und fragt den Philippus. Ich bitte dich, von wem redet der Prophet, dass er ein Lamm sei? Von sich selber oder von einem anderen? Sehen Sie hier den Wörtchen, einem anderen steckt mehr als auf den ersten Blick scheinen will. Aber nun müssen Sie schwer aufpassen. Da steckt mehr hinter als auf den ersten Blick scheinen will. Ich möchte versuchen, Ihnen das zu deuten. Der Kämmerer sagt ungefähr so: Redet hier der Prophet von sich, dass sein Mund nicht auftat wie ein Lamm? Dann habe ich also hier wieder ein Stück religiöser Literatur vor mir. Was soll mir das helfen in Gewissennot? Und wenn ich Leben haben will, religiöse Stimmen habe ich in meinem Heidenland und in Jerusalem nun genug gehört. Redet er von sich selber? Redet er von sich selber? Hier ist die Rede von Leiden. Redet der Prophet von seinen Leiden? Das ist ja in der Welt üblich, dass man von seinen Leiden redet, nicht? Wer Zahnweh hat, der erzählt es jedem. Das liegt in der Natur der Sache, nicht? Boah, Sie sehen, das ist absurd, nicht? Etwa. Wir erzählen unsere Leiden an. Erzählt der hier von seinem Leiden? Ach, sagt der Kämmerer, ich bin Politiker. Und darum weiß ich was von den Leiden der Menschen. Ich habe Kriege und Jammer und soziale Fragen studiert. Jetzt handelt es sich darum, dass meine Seele Hunger und Durst leidet. Was hilft mir das, wenn der Prophet von seinen Leiden redet? Schön und gut. Aber, sagt der Kämmerer, es könnte ja sein, dass der Prophet hier von einem anderen redet. Von einem, der aus Gottes Welt gekommen ist. Von einem, der wirklich Leben und Seligkeit bringt. Von einem, der die Frage meiner Schuld lösen kann. Von einem, der wirklich Gott offenbart und Frieden mit Gott bringt. Sag, Philippus, ist hier von solch einem anderen die Rede. Sehen Sie, das meint der Kämmerer. Ist hier von einem der vielen religiösen Menschen oder von dem ganz anderen? Genauso ist einige Zeit vorher schon mal gefragt worden. Das ist sehr interessant. Als der Johannes der Täufer im Gefängnis war und in großer Anfechtung, da schickte er Boten zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du oder müssen wir noch auf einen anderen warten? Da kommt der andere. Da sagt er, Herr Jesus, bist du ein Mensch wie wir? Bist du auch nur ein Prophet Gottes? Auch nur ein Bote? Auch nur einer, der nach Tugend ringt? Schön und gut, nett, dass es so Leute gibt. Aber warten tun wir dann auf den anderen, der aus der Dimension Gottes kommt, aus dem, der Sünde wegnimmt, aus dem, der Leben und Seligkeit gibt. Oder bist du dieser andere, Herr Jesus? Bist du der ganz andere? So fragt Johannes. Und sehen Sie, es gibt eine stille Strömung in der Welt, eine unterirdische. Davon wissen Zeitungsschreiber nichts und Fernsehen und lärmende Parteien. Es gibt eine stille Strömung in der Welt von Menschen, die nach dem ganz, ganz anderen fragen. Das sind die, die begriffen haben, das Heil niemals von Menschen kommt, sonst wäre es in Jahrtausend jetzt irgendwo aufgeleuchtet. Nicht aufgeleuchtet, das sagen die. Da kann man bloß noch politisch reden. Sonst wäre es in Jahrtausend aufgeleuchtet. Nach dem ganz, ganz anderen Manne fragen die unruhigen Herzen, die nicht weniger wollen, als dass Gott die Wand zertrümmert, die seine unsichtbare Welt von uns trennt und zu uns kommt, ganz realiter und greifbar zu uns kommt und Hilfe schafft. Nach dem ganz anderen fragen die hungrigen Seelen, die genug haben von Prominenten und Ideologien und Weltanschauungen, Religionen und Kulten und Zeremonien und Glocken und Orgeln und all das, was keine Seele stillen kann. Verstehen Sie? Die genug haben von Menschenlehren und Menschenweisheit und Menschenverrückung. Die fragen, ein Schritt Taufe, wo kommt der ganz, ganz andere? Aus der Welt Gottes, aus der Dimension Gottes, wo ist der? Ah, ich bin immer froh, dass diese stille Strömung da ist und dass man Herzen trifft, die nach dem ganz anderen fragen. Redet der Prophet von sich oder redet er von dem anderen? Das will der Kämmerer wissen. Ist hier die Rede von dem, der mir Leben gibt? Frieden für mein friedloses Herz? Frieden mit Gott? Hoffnung auf ein ewiges Leben, Vergebung meiner Schuld, Veränderung meines Lebens, ist hier der ganz andere oder ist bloß ein Prophet von seiner Geschichte? Das will er wissen. Und meine Freunde, ich muss offen gestehen, das ist auch das Einzige, woran ich interessiert bin. Ich bin nicht Pfarrer geworden aus religiösem Interesse oder kirchlichem Interesse. Das lohnt sich nicht. Sondern ich bin interessiert daran, ist ein ganz anderer in der Welt, der Sünder erretten kann, der Antwort gibt auf unsere Fragen, der Gottes Ja zu mir sagt, der mir ewiges Leben zeigt, meinem Leben einen Sinn gibt, ist der ganz andere da. Und sehen Sie, das ist wundervoll an der Geschichte. Da tat Philippus seinen Mund auf und verkündigte ihm, dass der ganz andere da ist. Es ist doch einfach herrlich, dass der Philippus noch nicht in Verlegenheit gerät und sagt, ja, verzeihen Sie, hier ist natürlich eben auch eine neue religiöse Idee da. Es gibt 25.000 und es sind 25.000 Erste, aber eine sehr interessante. Dass der Philippus das nicht sagen muss, sondern Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden, sonst ewige Leben haben. Ein Heiland ist in der Welt. Spüren Sie nicht den Gluthauch einer solchen Botschaft? Das geht in diesem Augenblick über den Kämmerer hin. Er spricht von dem ganz anderen. Und lassen Sie mich noch kurz ein Letztes sagen. Der Kämmerer stellt entscheidende Fragen. Von wem handelt die Bibel? Gibt es den ganz anderen? Und er fragt, gibt es ein seliges Finden? Ich kann auch sagen, gibt es Gewissheit im Christentum? Gibt es ein seliges Finden, ein Nachhausekommen? Also dritter Teil, nicht? Ein bisschen warm hier, das ist ja schön, nicht? Ich freue mich bei der Kälte, dass wir irgendwo einen warmen Raum haben. Aber das macht gleich müde. Also jetzt noch einen dritten Teil. Gibt es ein seliges Finden? Sehen Sie, ich spüre eine notvolle Ungeduld in der Frage des Kämmerers. Bitte dich, ich bitte dich, wovon redet der von sich selber? Dahinter steht die Frage, oh Philippus, habe ich jetzt wieder bloß so einen religiösen Mann vor mir, so einen von dem Heer der religiösen Verkündiger? Oder stehe ich an der Schwelle des ewigen Vaterhauses? Stehe ich wieder auf dem Sandboden menschlicher Meinung? Oder stehe ich an der Pforte des Lebens und der Wahrheit? Ich bitte dich, von wem spricht der Prophet sonst? Und sehen Sie, meine Freunde, dies eine aktuelle Frage für uns. Die müssen Sie stellen, wenn Sie hier in den Gottesdienst kommen. Vertritt ihr euch schon, Pastor, seine Ideen? Oder stehen wir mit der Botschaft an der Schwelle des Vaterhauses? Das ist gerade heute sehr aktuell. Wir leben ja in einem Dschungel von Religion und Weltanschauungen und Heilslehren. Und da ist die Frage einfach zu stellen, gibt es ein Finden, dass ich so gewiss nach Hause gekommen bin, wie der verlorene Sohn, als die Arme des Vaters sich um ihn schlossen? Es geht nicht darum, dass sie eine Religion kriegen, die ihnen konform ist oder ihnen zusagt, sondern geht darum, so fragt der Kämmerer, komme ich hier nach Hause bei Jesus, bei dem Lamm? Ich vergesse nicht, wie ein junger Mann vor ein paar Jahren mal vor mir stand, ganz verzweifelt und sagte, man weiß ja gar nicht mehr, was man glauben soll. Und dann zählt er auf, das ging nur so runter. Es gibt ja Katholiken und griechische Katholiken und Reformierte und Lutheraner und Baptisten und Methodisten und Neuapostolisch und Altapostolisch und Zeugen Jehovas und Matstatsnan und Yogi. Was soll man eigentlich glauben? Was soll man eigentlich glauben? Ich würde sagen, gar nichts. Man muss nach Hause kommen. Ich muss ein Kind Gottes werden. Will ich eine Menschenlehre glauben? Verstehen Sie? Hier geht es um die Existenz für Zeit und Ewigkeit. Was soll man eigentlich glauben? So fragt der Kämmerer, ich bitte dich, von wem redet ihr solches? Das ist ein notvolles Fragen. Stehe ich hier an der Schwelle des ewigen Vaterhauses? Es ist wundervoll, dass Philippus ihm sagen kann, jawohl, Jesus, dieses Lamm, ist die Tür. Er hat gesagt, wer durch mich eingeht, wird selig werden. Er führt den Kämmerer nicht zu Ideen und Wahrheiten und zu Gesetzen und Kulten. Er führt ihn unter Jesu Kreuz. Und da fallen alle Lasten ab. Und da findet das Gewissen, das uns anklagt, das Verlorene, Frieden, weil das Blut reinmacht von aller Sünde. Und da findet man die Tür ins Vaterhaus aufgetan. Und da findet man unter Jesu Kreuz Antwort auf die tiefsten Fragen unseres Lebens. Und so kam der Kämmerer nach Hause, das besprechen wir noch. Nach Hause wieder verlorene Sohn. Ich meine, verstehen Sie, nicht nach Abessinien, sondern nach Hause ans Herz Gottes. Und ich bitte Sie von Herzen, seien Sie nicht mit ein bisschen Christentum, Kirchlichkeit etwas zufrieden. Damit kann man in die Hölle fahren. Ruhen Sie nicht, bis Sie wissen, gibt es nach Hause kommen? Ja, Jesus die Tür, dann muss ich durchgehen. Ich könnte sie auch so unter Jesu Kreuz führen. Und dass Menschen hier nach Hause kommen. Aber nun wollen wir beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir, dass du gekommen bist und dass allen Menschenlehren und Menschenmeinungen, Religionen und Suchen und Fragen ein Ende gemacht. Ich danke dir, dass du, Antwort Gottes, du Heiland, der du Leben und Seligkeit bist, unter uns bist. Und ich bitte dich, offenbar dich vielen Herzen und Gewissen unter uns. Amen. Wir wollen stehen bleiben und von dem Liede 150 den dritten Vers singen. 150 Vers 3.
Und da ich mich wünde, ist Christus und sein Blut, das mache das Ende, das siebte wahre Gut, an mir und meinem Leben ist nicht auf dieser Erde, was Christus will.
Eben sagen, dass wir am kommenden Sonntag hier weitermachen. Ich werde kommenden Sonntag vom Lager rüberkommen, so Gott will, wir leben und hier predigen. Und nach dem Segen singen wir stehend, Anhang 27, Vers 6. Herr, erbarme dich auf uns, komme Herr, dein Segen. Und nun wollen wir still werden. Herr, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden.